Hey, ich bin's André. Bevor die Folge losgeht, eine ganz einfache Frage an dich. Wo stehst du eigentlich im Jahr 2030 mit deinem Unternehmen? Puh, darauf hast du noch keine Antwort? Dann geht's dir wie ganz vielen da draußen. Aber das muss überhaupt nicht sein, denn genau aus dem Grund gibt es das Handelsvertreter Heroes Active Camp vom 20. bis 22. Mai. Gemeinsam in einer Runde von Gleichgesinnten arbeiten wir an deiner Vision 2030 ganz, ganz aktiv mit unheimlich viel Energie und wir haben noch ein paar Plätze frei. Deswegen melde dich gleich an unter www.handelsvertreter-heroes.de und dann sehen wir uns im Mai im Active Camp im Marissa Resort. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
Mit viel Geld, das ich Mitte, Ende 20 verdient habe, konnte ich nicht so gut umgehen. Hat einen starken Absturz erlitten und bin dann auf die Kanarischen Inseln gewechselt. Dort habe ich als Immobilienverkäufer angefangen. Damit habe ich noch gar keine Berührungspunkte gehabt. Und nach einem Vierteljahr war ich tatsächlich der beste Immobilienverkäufer der Kanarischen Inseln. Ich konnte das irgendwie gar nicht glauben und das war für mich sensationell.
Hallo und herzlich willkommen zum Handelsvertreter Heroes Talk, dem Podcast für Vertriebsunternehmer im B2B-Bereich, die nach neuen Perspektiven, Inspiration und manchmal auch ein wenig Halt suchen. Und du weißt ja, wir bei Handelsvertreter Heroes glauben ganz fest daran, dass Erfolg gemeinsam entsteht. Und genau aus dem Grund haben wir eine Community geschaffen, die dich unterstützt und inspiriert. Also wenn du raus aus deiner Isolation willst und den Austausch mit anderen Heroes suchst, ja, dann wäre doch einfach Teil unseres Netzwerkes. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Mitstreitern. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und die Anmeldung denkbar einfach. Geh einfach auf www.handelsvertreter-heroes.de und dann geht's bald los. Und wie immer ist mein Name André Kewe und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Auf dem Ohr via Podcast oder am Screen via YouTube. Ja, mein heutiger Gast, Ralf Behnke, Geschäftsführer der Umsatzagentur. Und Ralf ist nicht nur ein super erfahrener Vertriebsexperte, der ganz viel Erfahrung mitbringt und auch die eine oder andere Anekdote irgendwie erzählt, sondern auch in der heutigen Zeit wird man wahrscheinlich so Matchmaker im Handelsvertreter-Business, wird man ihn so bezeichnen. Denn mit der Umsatzagentur bringt er Unternehmen mit passenden Handelsvertretern zusammen, vor allem in technisch sehr anspruchsvollen Branchen. Und seine Mission ist es einfach, Unternehmen zu helfen, Produkte erfolgreich in den Markt zu bringen und gleichzeitig aber auch Handelsvertretern neue lukrative Möglichkeiten zu eröffnen. Und da vermittelt der sehr stark. Und wir sprechen eben darüber, wie sich Unternehmen eben aufstellen müssen, wieso das ganze Handelsvertretergeschäft aus seiner Sicht gerade eine Renaissance auch erlebt. Finde ich sehr, sehr spannend. Und wie das Ganze so abläuft, aber sehr stark eben auch aus der Sicht eines Unternehmens, eines Herstellers. Und genau das finde ich so spannend. Und kleiner Spoiler, wir haben direkt vereinbart, dass wir nochmal eine zweite Aufnahme machen, um nochmal in die Tiefe zu gehen. Aber jetzt erstmal springen wir rein in die erste Aufnahme mit Ralf Behnke. Es gibt einiges gerade im ersten Teil. Da sind ein paar Anekdoten dabei, vom Porsche-Gewinn bis nachher zu einer Insolvenz. Also ganz, ganz viel auch Lebensgeschichte, was mir auch total wichtig ist. Von daher viel Spaß. Handelsvertreter Heroes heute mit Ralf Behnke. Wir springen rein. Lieber Ralf, herzlich willkommen hier bei Handelsvertreter Heroes. Freut mich, dass du dabei bist. Moin, moin.
Hi, moin in den Norden hier vom Bodensee.
Wollte ich gerade sagen,
dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne, sehr gerne. Am schönen Bodensee. Also wir beiden sind wie viele Kilometer auseinander? Ich habe gerade nicht bei Google Maps geguckt.
Exakt 800. Bei uns vom Ortsschild bis Ortsschild Hamburg sind exakt 800 auf einen Kilometer.
Okay, wunderbar. Ich muss mal mehr bei euch in die Ecke irgendwie kommen, so in den Süden Deutschlands. Weiß ich viel zu wenig irgendwie darüber. Aber gut,
ja. Sehr empfehlenswert,
bestimmt. Sehr empfehlenswert. Jetzt kenne ich jemanden am Bodensee, Chiemsee kenne ich auch schon Leute. Also ein paar Leute auch sind cool durch das Netzwerk irgendwie gewachsen. Sehr schön. Ja, gut, dass du dabei bist heute. Wir haben schon im Vorfeld mal ein, zwei Mal uns unterhalten, weil wir haben viele Schnittmengen, wenn es um das ganze Thema Handelsvertreter, Geschäft und sowas geht. Da kommen wir aber alles mal zu. Erstmal zu dir, lieber Ralf. Vielleicht mal die ersten ein, zwei Sätze. Mit wem habe ich es denn hier gerade eigentlich zu tun? Wer sitzt hier vor mir oder 800 Kilometer entfernt?
Also doch 800 Kilometer, die uns trennen. Also hier sitzt der Ralf. Ich werde dieses Jahr 59 Jahre und betreibe jetzt die Umsatzagentur GmbH und Co. KG der Vollständigkeit halber hier am Bodensee. Wir sind insgesamt fünf Kolleginnen und Kollegen, die das Geschäft hier betreiben und in der Form Spezialisierung auf professionelles Handelsvertretergeschäft machen wir das seit 2016. Mhm. In dem Format haben zweimal umfirmieren müssen. By the way, lustige Story. Zuerst hießen wir Rückenwind GmbH und Co. KG. Dann hat mich nach 2 Jahren einer angerufen und hat aus München gesagt, ist cool, dass sich immer wieder Leute zu mir zum Seminar anmelden, aber ich gebe gar keine Seminare. Lösch okay. bitte deinen Namen, ich habe den eingetragen. Das nächste, dann hat man den nächsten tollen Namen, der hieß Querdenker, falsch geschrieben mit K-W-E-R, Querdenker Marketing GmbH und Co. KG. Fanden wir toll, unsere Kunden auch. Und irgendwann kam die Sonja bei uns aus dem Sekretariat und sagt, Ralf, wir müssen den Namen löschen, das geht nicht mehr. Jetzt die demonstrieren immer mehr auf der Straße. Tatsächlich haben wir auch den Namen aufgeben müssen.
Ja.
Und jetzt heißen wir seit, ich glaube, 2020 oder ja, Mitte 2020 heißen wir die Umsatzagentur GmbH und Co. KG.
Okay.
Und sind spezialisiert auf Handelsvertretergeschäft. Ich bin Geschäftsführer hier gemeinsam mit meinem Kompagnon, dem Jens Keller. Und ja, und wir kümmern uns auf zwei Seiten für Unternehmen vor allem, für die professionelle Rahmenbedingungen und für professionelles Rekrutieren von Handelspartnerschaften, vor allem in Form von Handelsvertretungen, Werksvertretungen, Industrievertretungen und Handelsvertreter. Wir haben aktuell schon das drittgrößte Netzwerk, also Ansammlung von Handelsvertretern. Wir, glaube ich, letzte Woche sind wir über 1000 Handelsvertretungen gegangen, die mit uns als Partner zusammenarbeiten. Und wir sehen uns, also der Handelsvertreter bezahlt bei uns nichts, ja. dass er geführt wird in unserer Kartei, sage ich jetzt mal. Bezahlen tut uns das Unternehmen, aber da werden wir sicherlich nachher noch
ja. mehr
drauf eingehen. Genau. Ich bin verheiratet, habe 2 erwachsene Kinder. Genau, wohne am schönen Bodensee und bin ab und an mal in Sardinien, Arbeit auch von da. Wir haben dann gemietetes Ferienhaus, sehr, sehr schön, und verlängern manchmal so ein 2-3 Wochen Urlaub verlängern wir da noch ein bisschen und wir arbeiten von da. Und seit der Pandemie funktioniert das ja ganz gut.
Funktioniert das auch sehr gut. Ja, schön. Ja, super spannend. Ich glaube, da sind eine ganze Menge Anknüpfungspunkte. Aber kommen wir doch mal ein bisschen auf die Person, erstmal auf den Ralf, weil das Thema Gerne. Vertrieb begleitet dich ja auch schon so ein bisschen länger. Du hast mir im Vorfeld mal so eine Story irgendwie mit so einem Mofa oder so erzählt. Wie bist du in diese ganze Welt irgendwie reingekommen? Starten okay. wir mal so.
Also du sagst mir einfach, wenn ich zu ausführlich werde oder sowas. Aber ich finde, ich habe letzte Woche wir hatten eine Einweihungsparty, weil wir gerade umgezogen sind in ein schönes anderes Haus. Und dann habe ich die Story gerade irgendwie ausgepackt und ich mag die einfach. Also ich habe 1985 hier im Maggi-Werk in Singen, also Maggi-Würfel, Maggi-Würze und so, Maggi-Suppenwürfel, habe ich Informationselektroniker gelernt. Das ist so eine 2-stufige Ausbildung. Zuerst lernst du 2 Jahre Nachrichtengerätemechaniker, so viel mechanisch und Metallverarbeitung, und dann gehst du in das Elektronik-Thematik rein. Und relativ bald habe ich gemerkt, boah, das ist so semi, was mir gefällt, weil wir hatten ein bisschen problematische Zustände in der Lehrwerkstatt und so weiter. Also das war nicht so ganz motivierend und optimal. Und im ersten Lehrjahr sagt mein Gegenüber, der Matthias Auer hieß der, oder heißt der mit Sicherheit immer noch, der redete irgendwas, ich war damals 18 oder 19 Jahre alt, und der redete irgendwas, sein Vater hätte einen Mofa, einen Rixe-Mofa, die Älteren von unseren Zuschauern, die kennen das wahrscheinlich noch, so ein Automatik-Rixe-Mofa. Und das hat er sich vor 10 Jahren gekauft, und der hat auch in der Maggi gearbeitet dort. Und das hat er sich vor 10 Jahren gekauft und wollte hochmotiviert immer mit dem Mofa in die Arbeit fahren, damit er Sprit spart. Und dann sage ich, ja, was ist passiert? Und dann sagt er, nach 200 Kilometer, exakt 200 Kilometern, ist die Kette gerissen des Mofas, 10 Jahre vorher. Sag ich, ja, und jetzt, was passiert mit dem Mofa? Ja, nix. Dann sage ich, du, was willst du denn für das Mofa haben? Dann sagt er, ach, ist mir egal, 200 Mark. Kennen wahrscheinlich manche in dem Format schon nicht mehr. 200 Mark. Und dann sage ich, du, ich kaufe das Mofa. Also ich wusste, so ein Mofa ist 400-500 Mark sicherlich wert. Dann habe ich mir am Mittag das Mofa abgeholt, habe in der Zeitung inseriert, so eine kleine Satellitenanzeige, 450 Mark, Rixe Mofa, habe mir ein Kettenschloss gekauft, habe die Kette zusammen gemacht, bin mit dem Mofa ohne Nummernschild heimgefahren. Und 2 Tage oder 3 Tage später kam auf das Inserat hin der Erste, der angerufen hat. Und der läuft bei mir in den Hof rein. Ich habe mit meinen Eltern in so einer Arbeitersiedlung gewohnt, und der läuft in den Hof rein. Also wie gesagt, das war das erste oder zweite Lehrjahr. Und der läuft in den Hof rein und dann sagt er, ah, das ist das Mofa. Und ich war gerade noch ein bisschen an die Felgen polieren und so und das ein bisschen den Staub abstauben. Und sagt er, ah, super und so, ich würde es nehmen, aber machen wir 400. Und dann habe ich so geguckt, habe ich gesagt, schau mal, da hinten kommt schon der Zweite in den Hof gelaufen. Ich glaube, der kommt auch zu mir. Der hat das Inserat auch gelesen. Und der guckt und guckt immer so. Und dann sagt er, also gut, 420. Und dann sagt er, nein, jetzt ist er gleich da, der zahlt 450. Ich verspreche es dir. Und dann sagt er, alles klar, 450, ich sage Hand drauf, alles klar, hab für 450 Mark das Mova verkauft. Und als der vom Hof runtergeht und schiebt das Mova bei der elterlichen Garage vom Hof, dann denke ich, ey, was ist denn jetzt gerade passiert? Dann denke ich, das ist ja voll cool. Und dann habe ich irgendwie gefunden, ich habe, glaube ich, vertriebliches oder verkäuferisches Potenzial. Und ich habe irgendwie gefunden, das macht mir viel mehr Spaß, als irgendwelche Kabel zusammenlöten oder so in der Lehrwerkstatt. Und ab da habe ich dann tatsächlich gesagt, ich muss in irgendeiner Form was mit Vertrieb machen. Habe ich dann auch gemacht.
Okay. Ja.
Und ja, dann ging das halt los und habe mich nicht mehr so sehr aufs Handwerk konzentriert, mehr auf das Thema Vertrieb.
Herrliche Geschichte. Also aber die Ausbildung oder die Lehre, wie es damals hieß, wahrscheinlich 3 Jahre irgendwie dann zu Ende gemacht.
3,5, oder? Ja, klar. Ja, klar. Ja, alles fein fertig gemacht, alles in Ordnung. Das ist ganz, ganz wichtig gewesen damals und wahrscheinlich heute auch noch, dass du natürlich was in der Tasche hast. Aber außer privat mal eine Lampe anschließen oder verstehen, wie ein Wechselschalter an der Türe das Licht anmacht oder ausmacht.
Ja.
Viel tiefer bin ich heute nicht mehr im Thema. Also für einen Hausgebrauch reicht's, einen Toaster einzustecken oder so.
Okay. So, und dann danach bist du dann ins Mofa-Arbitrage-Geschäft, Einkauf, Verkauf, Export eingestiegen oder was hast du gemacht? Weil die Zeit war mit Herkules und irgendwie so gab es doch da Prima 5S oder so.
Das war die Herkules, Prima 5S, die Puch hieß irgendwie anders.
Mein Bruder hat damals sowas gefahren und ich durfte natürlich, ich war der kleine Bruder, hab das immer hier angeguckt, aber irgendwann dachte ich, boah, das sieht ja auch ganz schön peinlich aus. Aber gut.
Nee, also tatsächlich bin ich danach, ich habe die Lehre beendet und so weiter. Allerdings habe ich schon ab dem, das war, ich meine, Ende erstes Lehrjahr, diese Aktion mit dem Rixemhofer Automatik, 450 Mark. Und dann habe ich etwa ein halbes Jahr später, einen Ort weiter, habe ich eine kleine Garage angemietet, und habe oben mit so dickem Tesa-Krepp habe ich ERA draufgeschrieben, Elektronik, Radio, Alarmanlagen. Und damals habe ich Autoradios. Das war damals so, wenn jemand 18, 19, 20, 21 Jahre alt war und brauchte kurzfristig Geld, hat er sein Autoradio verhökert, irgendwie rausgezogen, sein Alpine Pioneer Radio rausgezogen aus der Kiste und hat es dir angeboten. Und das hat im Laden 1000 Mark gekostet. Und dann hast du das halt so ein Radio für 100, 150 Mark kaufen können. Hast das da hingelegt und dann lagen auf so einem Sims, also wirklich sehr rudimentär, lagen da ein paar Radios. Aber das war stark, für mich war es stark zum Üben, weil ich habe wieder jeden Samstag so eine kleine Satellitenanzeige, damals ging sowas noch für 15, 20 Mark in der Zeitung, das glaubt man heute gar nicht mehr, was funktioniert hat.
Ja. Chiffre, Kleinanzeigen.
Ja, genau. An- und Verkauf von Autoradios und so. Dann habe ich Alarmanlagen, bei Konrad Elektronik habe ich Alarmanlagen, ich weiß es noch genau, für 99 Mark eingekauft, habe die Alarmanlagen für 200 Mark verkauft und habe die eingebaut, das sind so Ultraschall-Alarmanlagen, habe Lautsprecher hinten auf die Ablagen ausgebaut mit der Stichsäge, habe Lautsprecher eingebaut. War okay.
Ja.
War okay. Und ich habe bis ich Zivildienst angefangen habe, habe ich das immer weiter gemacht. Während dem Zivildienst auch noch und ja, und dann mit 21 oder 22 habe ich schon angefangen, die ersten richtigen Geschäfte zu machen, habe dann ein Fitnessstudio gehabt, 2 Sonnenstudios irgendwann mal gemacht, einen Stiefelladen mit Jeans und so weiter. Ja, hab ein paar Sachen schon angespitzt denn damals.
Mal okay. Zum Üben. Alles Gastronomie auch vielleicht irgendwann
nein,
mal?
Nein, nein, so, nein, nein. Nein, ich habe immer gesagt, ich hätte so gerne 80er, ich sag zu meinem Freund immer, ich hätte so gerne 80er Jahre Kneipe. Das fände ich echt cool irgendwie. Und mein Problem ist tatsächlich, und da muss ich Realist sein, mein Problem ist, ich trinke unter der Woche kein Alkohol, alles ganz, ganz clean und so weiter, bin da ganz, ganz sauber. Aber am Wochenende übertreibe ich dann schon gern mal auch. Und ich glaube, wenn ich eine Kneipe hätte und dennoch 80er Jahre Musik hören würde, würde ich jeden zweiten Gast ab meinem eigenen dritten Bier oder sowas einladen. Ja. Und dann machst du kein Geschäft mehr irgendwie. Und wäre ich, glaube nach einem Jahr wäre ich absoluter Alkoholiker. Ich würde das nicht packen, ja. Das würde ich mein Hobby zum Beruf machen oder mein Beruf zum Hobby machen. Und ich glaube tatsächlich, ich würde das Trinken anfangen. Also
okay, dann lassen wir das lieber sein. Die Selbsterkenntnis ist ja schon mal super. Aber was gab es sonst noch für Stationen? Weil du hast ja auch irgendwo im Immobilienbereich warst du mal unterwegs. Also es gab ja durchaus so ein paar Themen, die du mir mal im Vorfeld gesagt hast, wo ich gesagt habe, finde ich ja spannend, was der auf seiner Reise schon alles so erlebt hat. Erzähl mal.
Ich wusste gar nicht, dass es so tief wird, aber gern. Ich erzähle super gern, wenn es für dich und für die Zuhörer oder die Zuschauer interessant ist, erzähle ich sehr, sehr gern. Ich bin, hatte dann tatsächlich nach dem Fitnessstudio und ich sage jetzt mal mit Anfang 30 oder sowas, war ich relativ weit. Und als tatsächliches Arbeiterkind, ich bin in einer reinen Arbeiterfamilie aufgewachsen, was alles schön war und mir auch schöne Dinge bereitet haben, wo vielleicht andere nicht so sehen oder die Welt, die Welt mit anderen Augen sehen, war eine sehr, sehr schöne Kindheit. Und dann konnte ich mit viel Geld, das ich Mitte, Ende 20 verdient habe, konnte ich nicht so gut umgehen. Hatte einen starken Absturz erlitten tatsächlich und bin dann 94 für ein halbes Jahr auf die Kanarischen Inseln.
Okay.
Weil ich habe gesagt, ich muss mit manchen Menschen und mit gewissen Themen hier einen Abschluss finden. Bin auf die Kanarischen Inseln gewechselt. Dort habe ich als Immobilienverkäufer angefangen. Damit habe ich noch gar keine Berührungspunkte gehabt. Bis dahin war innerhalb von wenigen Tagen einer der besten Verkäufer und nach einem Vierteljahr war ich tatsächlich der beste Immobilienverkäufer der Kanarischen Inseln.
Okay.
Fand das wieder wahnsinnig. Ich konnte das irgendwie gar nicht glauben und das war für mich sensationell, da unten unter Palmen Leuten Wohnungen anzubieten. Ja. Das hat mich selbst, was die Leute dazu gebracht hat, bei mir zu kaufen, war, weil ich mich selber gar nicht da gesehen habe und habe gedacht, hier, wenn du hier selber dir mal eine Wohnung kaufen könntest, also für mich war das Produkt, war für mich so abgefahren cool und deshalb war ich, glaube ich, über die Maße hinweg sehr, sehr erfolgreich und und dann bin ich allerdings nach einem halben Jahr, ich bin immer alle so 4-6 Wochen mal nach Deutschland geflogen und nach einem halben Jahr bin ich dann mal wieder nach Deutschland geflogen und dann habe ich meine erste Frau kennengelernt und dann bin ich nochmal eine Woche geblieben in Deutschland, nochmal eine Woche geblieben und
dann merkte man so,
immer noch zwei Koffer stehen immer noch unten auf Teneriffa. Ich habe da am Schluss im Norden von Teneriffa in Puerto de la Cruz gelebt und ich glaube, da stehen heute noch zwei Koffer. Allerdings würden mir die Klamotten
eher
nicht so passen.
Sind die zu groß geworden? Ja.
Aber war auch eine schöne Zeit, auch viel gelernt. Immobilienbereich, cooles Thema. Das hat nachher nochmal mein Leben tangiert, 20 Jahre später. Allerdings bin ich da bewusst vor, als ich das Handelsvertreter-Thema angefangen habe ich bewusst mit Immobilien aufgehört. Also 20 Jahre später habe ich im Raum Friedrichshafen, auch am See, ein bisschen östlicher von hier, bei uns auf der anderen Seeseite, habe ich im Immobilienbereich für einen Bauträger gearbeitet. Das war auch sehr, sehr schön. Allerdings ist es im Immobilienbereich tatsächlich so, dass du, ich will jetzt nicht von einer Prozentzahl, aber einer hohen Prozentzahl, Goldgräber und viele Lügen, viele, viele, viele Lügengeschichten. Die Leute, weil es einfach in jedem Einzelgeschäft um sehr hohe Provisionen gibt, hast du viele Leute, die es mit der Wahrheit nicht so ernst nehmen. Und das war was ich später irgendwann gesagt habe, da möchte ich raus. Und habe mich dann zwischen 2015 und 2016 entschieden, mich selbstständig zu machen. Und habe gesagt, ich mache ein kleines Beratungsunternehmen für Vertrieb und Marketing, für Klein- und Kleinstbetriebe auf. Und habe mich relativ schnell auf Handelsvertretergeschäft konzentriert.
Okay, sehr, sehr spannend. Aber lass uns noch mal kurz vorher, gerne, weil irgendwas habe ich noch im Hinterkopf, so eine Story, irgendwas mit einem Porsche gewonnen oder so. Weil wie gewinnt man einen Porsche? Wie funktioniert das?
Okay. Ich hab nach dem Intermezzo auf Teneriffa und als ich dann meine erste Frau kennengelernt habe, bin ich dann zurück, ich bin ja dann tatsächlich hängen geblieben und dann war ich, wie soll ich sagen, wie so ein Boot ohne Ruder und ohne Segel und ohne irgendwas irgendwie mitten auf dem Meer getrieben. Ich dachte, Mensch, das war ja gar nicht der Plan. Ich hatte einen guten Plan da unten. Ich habe dann gutes Geld verdient wieder. Und dann bin ich zurückgekommen und dann war das 95. Und dann bin ich Ende der 90er bin ich dann in den Bereich Bürokommunikation reingewechselt und habe da innerhalb von kurzer Zeit das Glück gehabt, in ein Unternehmen zu gelangen. Das war das damals im B2B, also im Business-to-Business-Bereich, das kleinste Unternehmen, Nashuatec, die gibt's heute gar nicht mehr, ist eine Rico-Tochter der Firma des Konzerns Rico. Die Kopierer, Drucker, Druckmaschinen und Archivierungsthemen und sowas machen. Sehr, sehr großer Weltkonzern. Und ich durfte bei der Tochter anfangen, die hatten damals 1200 Mitarbeiter, war wirklich ein Zwerg im Verhältnis dazu. Und die hatten ein spezielles Vertriebssystem, Finanzierungssystem entwickelt und 96 schon entwickelt. Und ich bin 99 zu diesem Unternehmen dazugekommen. Ich habe mir das System angeguckt, das hieß Pay-per-Page damals. Okay. Also zahle pro Seite, nicht mehr einen Kopierer kaufen. Ich habe mir das angeschaut und habe mir das auf der Schulung in Hannover angeschaut und habe gesagt, das braucht ja jedes Unternehmen. Also das ist jetzt nichts.
Ja.
Das ist ja klar. Und da war es wieder, das war wieder so ein Gefühl wie damals auf Teneriffa. Ich dachte, wie kannst du die Wohnung nicht kaufen unter Palmen, so cool, neu, vorne ein kleiner Pool in einer schönen Anlage drin, du guckst vorne aufs Meer. Also wenn du das Geld hast, musst du das kaufen. Für mich war das ein Muss. Und dieses System war genau das Gleiche. Das war so ein cooles Finanzierungssystem.
Ja.
Und alle haben zu mir gesagt, damals in der Niederlassung hier, in der kleinsten Niederlassung in Ralfzell, haben alle gesagt, Ralf, verkauf ein paar gebrauchte Kopierer, dann verdienst du ein gutes Geld, da ist der beste Ertrag drin.
Ja.
Und ich habe gedacht, nee, dieses für Neukunden und sowas ist dieses Pay-per-Page prädestiniert. Also der Claim war, bezahle, was du benutzt und nicht besitze, was du benutzt. Ja. Und das war echt stark. Und für mich war das absolute Logik. Das war für mich nicht verkauft. Das war logisches Denken. Also ich musste nur zum anderen gehen und sagen, pass auf, für Handelsvertreter Heroes, du willst ja nicht einen Kopierer für 10.000 Mark damals noch kaufen.
Du willst halt 100 Seiten kopieren. Oder
du willst, dass da am Tag 10 Seiten, 5 in Farbe, 5 in Schwarz-Weiß rauskommen. Das war für mich Logik, nicht Verkauf. Und das habe ich da gemacht, war über die Dinge hinaus sehr, sehr erfolgreich. Nach einem halben Jahr schon ziemlich erfolgreich, nach einem Jahr sehr erfolgreich. Und dann wurde, ich glaube im Jahr 2000, wurde auf Würzburg auf der Betriebsversammlung wurde ausgerufen, der beste Verkäufer in Deutschland. Gewinnt ein Porsche, der zweitbeste, ein Z3 und ein SLK.
Ah, SLK,
Genau, kam da gerade raus und der drittbeste gewinnt ein Z3, den damals der Pierce Brosnan gefahren hat.
James
und
Bond war irgendwie so die
genau,
Zeit.
Genau.
Ja.
Und dann bin ich zu unserem Geschäftsführer gegangen bei der Betriebsversammlung, da waren 600-700 Leute, dann habe ich gesagt, Herr Nonsen, der hieß tatsächlich Nonsen. Und dann habe ich gesagt, Herr Nonsen, dem Porsche, können Sie gerade mein Nummernschild draufschreiben? Sagt er, das ist ja mal eine Ansage. Ich sage, nein, keine Ansage. Ich sage, das ist hundertprozentig. Das können Sie sich aufschreiben. Den holt sich der Papa nächstes Jahr im Frühjahr ab.
Ja.
Und so war es dann auch. Ich wollte den auch haben, weil das war tatsächlich mit 8 habe ich eine Carrera-Rennbahn bekommen. Ja. Okay. Und da habe ich einen silbernen 911er mit Heckflügel gehabt. Einen silbernen 911er Porsche, der war vielleicht so groß, mit Heckflügel gehabt. Und ich habe gesagt, ich habe damals gesagt, ich werde mal einen Porsche fahren in meinem Leben.
Okay.
Und kaufen konnte ich mir keinen, habe ich gedacht, dann gewinne ich ihn halt. Und so bin ich zum Porsche gekommen.
Okay.
Ja, genau.
Nicht schlecht. Ja, spannendes Umfeld. Das war damals auch so die großen CeBIT-Zeiten wahrscheinlich in Hannover.
Genau.
Und so. Ja, ich bin im Softwareunternehmen irgendwie aufgewachsen, von daher. Ich kann mich gut dran erinnern. Und das war natürlich irgendwie eine ziemliche Revolution, das Geschäftsmodell einfach zu verändern.
Yep,
Das war ja einfach ein neues Businessmodell. Von daher sehr spannend. Kann ich mir vorstellen, wenn man da gerade am Anfang eben dabei ist und das natürlich vertrieblich nutzt, dann buff. Ja, wenn der Mehrwert da ist für die Kunden, super.
Ja. Irre. Und ich habe, was ich an diesem System so abgefahren fand, ich tatsächlich, wir haben jetzt direkt bevor wir beide uns jetzt heute gesehen haben, ich entwickle gerade mit einem Hightech-Unternehmen aus dem Schwarzwald, die machen die besten Prüfsysteme für Elektromotoren, für kleine bis 10 kW Elektromotoren weltweit, für Bosch, für Miele, für Hilti und so weiter, machen die die Prüfsysteme. Und das kommt langsam ein bisschen ins Stocken mit dem Kauf, also ein Prüfsystem kostet zwischen 50.000 und 500.000 Euro.
Okay.
Und jetzt haben wir vor 4 Wochen haben wir das angestoßen und jetzt etablieren wir zum 1. April etablieren wir das. Achtung, hast jetzt noch nie gehört, Pay-per-Use.
Ja, okay, ja, klar.
Machen wir PPU-Modell.
Ja.
Und jetzt haben wir tatsächlich den ersten Kunden diese Woche so gut wie gewonnen. Und ich finde das sensationell, weil ich damals das schon sensationell fand, weil es deine Liquidität nicht so zu stören im Unternehmen, dass du jetzt 50.000, 100.000, je nach Unternehmensgröße, viel Geld, sondern dass du hergehst und sagst, pass auf, ich bezahle das, was da rauskommt, wie viele Messungen hast du? Da hinten irgendwo auf dem Flipchart wären sogar noch die Berechnungen.
Ja.
Wie viel Messungen hast du? Und das finde ich so entscheidend wichtig in meinem Vertrieb, dass du nicht drüber nachdenkst, wie schnell kann ich dem eine 100.000 Euro Investition verkaufen, sondern drüber nachdenkst, was bringt denn den gerade nach vorne deinen Kunden? Was für ein Problem kannst du dem gerade lösen? Und so viele Kunden hätten so gern das ein oder das andere Produkt. Und manchmal liegt es tatsächlich dran, dass du dem einen Weg aufzeigst, Wie viel Nutzen hast du? Also nutzengeführte Argumentationskette. Und das Zweite, wie kriegst du das bezahlt oder wie kriegst du das so gerechnet, dass es für den Unternehmer klar ist, er trifft eine gute Entscheidung, weil ja. er mehr Geld damit macht, als er damit ausgibt. Ja. Und das vergessen viele bei uns im Vertrieb, die sagen, guck, mein Haus, mein Auto, mein Boot, ich habe den Test gewonnen und so viel kostet's. Da punktest du nicht immer.
Ja, du musst halt den Case irgendwie, ich sag das auch bei uns immer intern, du musst halt eben kalkulieren, das ist ein Investment und wann Return on Investment, wann ist es rentabel für mich? Wie sieht das eben aus? Und genau das ist, glaube ich, auch die Aufgabe im Vertrieb, eben das auch darzustellen, gerade bei Investitionsgütern in der Branche, wo du ja auch oder wo ihr eben sehr stark irgendwie drin seid. Aber dazu gleich vielleicht nochmal in 2 Minuten. Du hattest es, weil wir haben jetzt gerade viel schon über Unternehmertum und sowas gesprochen. Deswegen finde ich das so spannend. Und es gibt ja noch eine Station bei dir, du hattest da noch was sehr Großes aufgebaut. In Deutschland, Schweiz, ein Konstrukt. Das hat dann aber, wir haben jetzt viel über Erfolge und so gerade gesprochen, aber es ging ein bisschen in eine andere Richtung. Ne? Wir sind ja hier ein bisschen unter uns.
Ach stimmt, da war ja noch was.
Da war was. Was war da? Okay, wenn du drüber sprechen magst. Ne?
Ja, ich habe damit gar keinen, ist ein Teil meines Lebens und es ist nicht das einzige Mal, dass ich 94 gestrauchelt bin und mir ist das Geld zu Kopf gestiegen und ich bin abgestürzt. Es gab nochmal einen geschäftlichen Absturz, tatsächlich 2010. 2009 kennen wir noch alles, Lehman Brothers und fast Weltwirtschaftskrise, würde man es heute fast bezeichnen im Rückspiegel. Ich war das schnellst Wachsende. Das habe ich noch gar nicht gesagt. 2004 habe ich mich mit meinem damaligen Förderer, mit dem Herrn Nonsen, mit dem Hauptgeschäftsführer da von Rico-Tochter. Ich habe was eingefordert, was er mir schon 2 Jahre vorher versprochen hat. Das fand er nicht so lustig, dann war meine Karriere da relativ beendet.
Okay.
Daraufhin habe ich gedacht, wie es halt so viele Unternehmer dann irgendwann denke ich, das kann ich doch sowieso besser als ihr.
Ja.
Dass alle zusammen könnt. Und ich fand mich ja sowieso schon den besten Verkäufer, habe ich ja auch mehrfach bewiesen bekommen und belegt bekommen. Und dann habe ich mich 2004 selbstständig gemacht und hatte innerhalb der nächsten Jahre das schnellst wachsende Bürokommunikationsunternehmen in Deutschland. In 2008, 2009 und 2010 habe ich jeweils um die 20% zugelegt und 2008 hat jedes dritte Unternehmen in meiner Branche geschlossen. Ja. Die Zahlen sind nach unten gegangen, Kopierer wurden nicht mehr verkauft, die Verträge wurden verlängert, es wurden keine neuen angeschafft. Das war eine ganz, ganz harte Zeit, für uns überhaupt nicht. Und ich mag es jetzt gar nicht so weit ausdehnen, aber mich hat damals tatsächlich nur Vertrieb interessiert. Mehr Zahlen, neue Zahlen. Bei mir sind, soll keine Angeberei sein, aber bei mir sind die Kopiererhersteller sind bei mir Schlange gestanden und haben gesagt, wie machen Sie das? Es gab nur 2 Fachhändler von bestimmt 10.000 in Deutschland, die plus Entwicklung geschrieben haben, 2, einer in Frankfurt und wir. Und jetzt muss man verstehen, wir am Bodensee, das ist hier alles sehr ländlich geprägt und sehr provinziell hier alles. Das ist alles hier sehr ruhig. Viel Wald, viel See. Also ist jetzt nicht so, dass du jetzt durch die Straßen läufst und jeder kauft dir gleich mal 10 Kopierer oder 100 Kopierer ab. So ist es hier nicht. Und trotzdem haben wir ein Wahnsinns-Business hingelegt. Aber ich war noch nie so der Wahnsinns-Finanzmensch. Mich hat Geld, es hört sich komisch an wahrscheinlich aus heutiger Sicht und als Unternehmensberater heute, mich hat Geld immer nur maximal sekundär interessiert. Ich bin kein sehr geldgetriebener Mensch. Mich interessieren mehr Menschen und die Sache. Ich glaube auch, dass das viel mit meinem Erfolg vertrieblich und geschäftlich die Erfolge auch zu tun hat, weil die Menschen sehr schnell immer bemerken, dass es mir erstmal um deren Nutzen geht und was die davon haben. Und dann weiß ich, dass ich zwangsläufig daraus profitieren werde. Und 2010 war es dann tatsächlich so, dass ich am Sonntag noch mit meinem kaufmännischen Leiter telefoniert habe und soll ich das so ausführlich?
Gerne, ja klar, ja.
Und habe mit dem Holger telefoniert und dann hat er gesagt, du, morgen bist du, ich habe morgen die Bilanzbesprechung bei der Ariane, bei unserer Steuerberaterin und dann habe ich gesagt, ja, also wie gesagt, das Kaufmännische hat mich nicht so weltbewegend interessiert. Ja. Und dann habe ich gesagt, muss ich da dabei sein? Nee, dann sage ich, wo stehen wir denn? Dann sagt er 22% plus, also in 2010, 10, also in 2009, 22% plus, sage ich, ja gut, das kenne ich ja aus der BWA, sage ich, wo stehen wir denn vom Ergebnis, sagt er, zwischen 0 und 50.000 plus. Und dann sage ich noch zum Holger, dann sage ich, weißt, also Holger, ich finde es ja schon immer komisch, dann sage ich, immer wenn ich mir eine Harley kaufen will, wirklich
sagst so. Sagst du auch keine Liquidität.
Ja, sag, fehlt uns gerade die Liquidität, sage ich, Mann, ich muss doch jetzt mal ein paar Euro aus dem Geschäft nehmen können, ich arbeite 14 Stunden am Tag jetzt und wenn jetzt sagst du mir 0 und 50.000 plus, manchmal habe ich mir ein erst einen Monat später das Gehalt bezahlt. Wir hatten damals etwa 50 Angestellte und dann auf 4 GmbHs verteilt. Und dann habe ich gesagt, weißt, und jetzt sagst du zwischen 0 und 50.000 plus, dann müsste ich mir doch mein Gehalt regelmäßiger zahlen können. Dann müsste doch eine Harley drin sein. Sag ich, ja, aber lass es gut sein. Das war am Sonntag. Und am Montag, der 13. Juli, habe ich mein Auto in Kundendienst gebracht und auf dem Heimweg mit dem Mietwagen fahre ich 100 Meter bei der Steuerberaterin vorbei und denke, ah, das ist jetzt auch unhöflich, da vorbeizufahren. Meine Buchhalterin, der kaufmännische Leiter,
sind alle da.
Sitzen da alle und ich fahre 100 Meter am Haus vorbei. Ja. Habe mich umgedreht, bin rein, habe gesagt, ja, ich lasse mir geschwind einen Kaffee raus. Kein Witz jetzt, was ich erzähle. Ich lasse mir geschwind einen Kaffee raus. Dann denke ich, die gucken aber komisch da drin in so einem Besprechungsraum, da so einem kleinen, hole ich mir einen Kaffee, sag, ich will noch jemanden Kaffee. Und da sagt die Ariane, unsere Steuerberaterin, du Ralf, setz dich mal hin, bitte. Und sag ich, ist alles klar mit euch? Nee. Und mein kaufmännischer Leiter sitzt so am Tisch.
Oh, okay.
Kopf nach unten, die Buchhalterin genauso. Und die Steuerberaterin schaut mich an und sagt, Ralf, du solltest zum Amtsgericht den Insolvenzantrag stellen. Ich mir auf die Schenkel geklatscht, sage ich, ja, der war gut. Dann sage ich, hey, haben wir doch gut gepackt das Jahr. Und dann sagt er, Ralf, du solltest zum Insolvenzgericht, zum Amtsgericht und Insolvenzantrag stellen. Wow. Dann sage ich, Leute, ja, jetzt ist es gut. Dann sage ich, so geil ist jetzt der Gag auch nicht. Tja, dann war das so. Und dann sage ich, du, ich habe gestern, sage ich, ich weiß nicht, von was du redest. Ich habe doch gestern noch mit dem Holger gesprochen, mit unserem Kaufmenschen leider. Dann sage ich, der hat mir gesagt, zwischen 0 und 50.000 plus, also über was sprechen wir gerade? Die guckt den Holger an, meinen kaufmännischen Leiter, wie eine Kuh, wenn es donnert. Die gucken immer noch unter den Tisch. Da sage ich, Leute, was ist mit euch los? Ist das euer Ernst? Er ist ernst. Ja, dann bin ich mal kurz rausgegangen, 2 Minuten, um echt Luft zu holen und so weiter. Ja, und der Rest ist Geschichte und ich habe mal so eine Buchbeteiligung mitgeschrieben, das ging um Wendepunkte im Leben.
Okay, ja.
Und da durfte ich das beschreiben, sehr, sehr schön. Das Buch heißt auch Wendepunkte und da habe ich das eben so beschrieben. Das war, ich weiß gar nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber das war also ein ganz, ganz eigenartiger Zustand, im Körper auch. Also ich bin nicht sehr, 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 sehr feinfühlig und sensibel, aber das war, innen ist da was passiert, im Körper. Und das war tatsächlich, in dem Buch habe ich es beschrieben, Sonntag noch Porsche gefahren und am Montag hast du, also jetzt übertreibe ich vielleicht ja, waren es 3 Tage, aber habe ich jedes Geschäftsauto abgegeben, da war Ende, also da war Schicht im Schacht, kein Geld mehr, Ende, fertig. Also vom Porsche-Fahrer zum Fahrer eines alten, gebrauchten Damenfahrrads innerhalb von einer Woche.
Wow, Wahnsinn, ja. Wahnsinn.
Also das krass. Das war eine heftige Erfahrung und es kamen viele Leute in der Zeit und sagen, gell Ralf, jetzt lernst du deine Freunde kennen und sowas und sage ich, ja, das stimmt und tatsächlich war es so, Freunde sind zu meiner Frau gekommen und haben der 500 Euro zugeschoben und haben gesagt, du mach den Kühlschrank voll, aber du sagst, im Ralf sagst du nichts, sonst rede ich kein Wort mehr mit dir, ja.
Okay.
Und das war irre, der in unser Geschäft investiert hatte, mein bester Freund, der ist heute bei uns an der Umsatzagentur mit 10% beteiligt, eine Wirtschaftskanzlei aus Singen, die haben mir ein großes, großes, großes Darlehen gegeben. Das war natürlich kaputt. Der kommt nach ein paar Wochen zu mir und sagt, Ralf, wie gehst denn du zum Arbeiten? Dann sage ich, du, ich leihe meiner Mutter ihr Auto und organisiere mich so. Dann sagt er, du, hör ich zu, ich habe noch so einen kleinen Opel da stehen, der ist 2 Jahre alt, den fährt gerade niemand, kannst du nehmen. Ich habe, ganz ehrlich, André, ich habe ausschließlich positive Erfahrungen gemacht. Und die Leute sind auf mich gekommen, weil sie auf mich zugekommen und haben gesagt, da lernst du die Menschen kennen, gell? Dann sage ich, ja, habe ich.
Ja.
Und ich habe nur positives von Ämtern und von Leasingbanken habe ich fast nur Negatives und vom Insolvenzverwalter fast nur Negatives gelernt.
Okay.
Aber aus meinem
aus dem Umfeld.
Umfeld.
Mhm. Okay.
Also ich so dankbar für okay. alles, was da passiert ist. Also es waren tolle Erfahrungen und so viele Menschen, die uns unterstützt haben. Und das war echt stark, ja. Aber in Summe war es natürlich eine harte Erfahrung, ja. Vor allem,
glaube ich.
Mir ging, weißt du, ich komme schon klar und ich habe mich immer kümmern können um mich selbst im Leben und ich habe immer viel Glück gehabt im Leben auch. Aber mir ging es natürlich auch, 50 Leute hatten von heute ja. auf morgen quasi keinen Job mehr. 50 Leute konnte ich, also ich, ach, das war gruselig. Also das ist.
Glaube ich. Okay. Okay, machen wir mal einen Haken dran. Erstmal vielen Dank für die offenen Worte.
Ich glaube, wir haben
sehr, sehr viel rausgelernt, aber wir blicken ja hier auch immer nach vorne. Umsatzagentur, Handelsvertretergeschäft, ja. Jetzt tauchen wir mal ein bisschen tiefer ein. Mhm. Was macht ihr denn mit Handelsvertretern? Was ist euer Hauptjob und wie seid ihr so aufgestellt? Was macht ihr?
Okay. Also, ich versuche es jetzt mal ich definiere mal unsere Zielgruppe, das ist vielleicht ja. mal wichtig, unsere Kernzielgruppe ja. im eigenen Unternehmen, also bei der Umsatzagentur. Unsere Kernzielgruppe sind Unternehmen zwischen 5 und 50 Mitarbeiter, die keinen eigenen Vertriebsleiter oder Marketingleiter haben. Das sind in der Regel inhabergeführte Geschäfte und alle Unternehmen, die wir beraten, haben sehr technische und erklärungsbedürftige Produkte oder produzieren die oder produzieren und vermarkten Investitionsgüter. Das heißt, das hört sich jetzt sehr, sehr scharf an und das ist absichtlich auch so gewählt, dass die Zielgruppe also sehr, sehr scharf gewählt ist. Die Thematik, wir werden ja nachher wahrscheinlich noch drauf kommen, die Thematik, alles was Massenprodukte sind, was du vor 20 Jahren noch super über Handelsvertretungen hast verkaufen können, ich sag mal Schlossereiprodukte, Süßigkeiten, Getränke im größeren Maßstab und so weiter, ist heute nicht mehr machbar, weil wenn heute jemand eine Palette Haribo Goldbeeren will, dann googelt er die, hat 300 Angebote, nimmt das günstigste, weil alle sind genau gleich und dann ist es gut. Also Massenprodukte sind nicht mehr möglich und wir machen die Erfahrungen, umso technischer und umso erklärungsbedürftiger tatsächlich die Produkte sind oder die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, und umso diffiziler, umso dankbar sind die auch für einen guten Vertrieb und für unsere Handelsvertretungen, die mit einer großen Expertise, die vielleicht sogar schon mit bestehenden und belastbaren Kundenbeziehungen kommen. Genau. Und deshalb definieren wir unsere Zielgruppe sehr, sehr scharf. Viel, okay. viel schärfer als vor 7 Jahren oder 8 Jahren, als wir das Unternehmen gegründet und begonnen haben.
Aber ihr habt immer schon einen Fokus auf den technischen Bereich gehabt oder wart ihr da auch noch breiter irgendwie aufgestellt?
Technisch ja, weil das ist so ein bisschen auch mein Steckenpferd. Ich habe als Kind tatsächlich mit 14 angefangen, bei meinem Onkel 6 Wochen in der Sommerferien auf dem Bau zu arbeiten. Ich habe jeden Samstag auf dem Bau gearbeitet, habe mir damals 5 Mark in der Stunde verdient und habe da ein bisschen vom Bau, also weiß wie der kalte Rauch in den alten VW-Bussen riecht. Okay. Wo die Maurer am Morgen früh einsteigen und dieser nasse, kalte Rauch. Ich weiß, wie hart es sprießen und Schalltafeln anzufassen am Samstagmorgen um 6:30 und so weiter. Ich habe aber da ein bisschen so einen Bezug zum Bau und zur Immobilie und auch die Zeit, die ich da bei dem Bauträger, der heute mit 5% bei unserem Unternehmen beteiligt ist, das Marketing dort aufgebaut habe, habe ich zu dem tollen Medium Bau und Immobilienwirtschaft ein Draht, zu Technik sowieso, weil das habe ich natürlich als Ausbildungsberuf gehabt, Metall und Elektronik. Habe da eine gewisse Affinität hin entwickelt, wobei ich es nicht mehr, also das wollte ich damals nicht mehr machen, weil ich ja die Liebe zum Verkauf und zum Vertrieb gefunden habe. Aber so mag ich es vielleicht sagen. Deshalb technisch ja, immer schon technisch, aber wir waren breiter aufgestellt. Ich sage jetzt mal, wenn wir früher ein Feld von, also früher, was bedeutet früher, 2016, 17, noch ein Feld abgedeckt haben. Bei mir waren Leute, also wie gesagt, waren breit gefächert. Wenn es damals noch bei 100% war, liegen wir heute vielleicht, konzentrieren wir uns auf 30% vom damaligen. Sehr technisch alles gewesen, damals auch. Aber heute sind wir, 80% unserer Kundschaft findet sich im Bereich Elektrotechnik, Maschinenbau, Sondermaschinenbau, Elektronik, ich sag jetzt Engineering, Automatisierungstechnik. Ich war gestern gerade zum Beispiel auf der All About Automation. Ja. Das ist eine Messe, die deutschlandweit für Automatisierungstechnik stattfindet und so weiter. Das sind so die Themen, die wir heute bespielen. Alles, was, wie gesagt, umso technischer, umso besser und ja, umso wirksamer können wir die Unternehmen begleiten mit unseren Handelsvertretungen, die wir vertreten, denn auf der anderen Seite.
Mhm. Das heißt, das ist ja eine Vermittlung von Handelsvertretungen, was ihr halt eben macht. Aber bleiben wir mal bei dem Beruf auch des Handelsvertreters. Und davon habe ich ein Zitat mal von dir irgendwo gesehen, dass du sagst, also dieser Beruf ist einer der am meisten unterschätztesten Berufe überhaupt.
Absolut.
Warum ist das so aus deiner Sicht und was macht diesen Beruf eigentlich so wertvoll?
Also schau, ich meine, die meisten unserer Zuschauer sind Handelsvertreter und ich weiß, dass die meisten oder Handelsvertretungen, also Handelsvertreter, /innen, und ich weiß, dass die meisten, weil sie natürlich auch selbstständig sind und Unternehmer sind, das jetzt richtig verstehen, was ich sage. Es gibt zwei große Motivatoren, also Motivationsthemen, warum eine Handelsvertretung entsteht. Fast immer aus dem Stress mit einem Unternehmen. So wie ich damals bei Naschwartec gegangen bin und das, ach, so gut wie die kann ich es ja zweimal. Also das heißt, einmal, ich mag mein eigener Chef sein, ich mag keinen Chef mehr haben. Das oder vielleicht sind es drei Motivatoren. Ich kann es eh besser als mein vorangegangener Chef, dann mache ich es doch gleich selber. Und das dritte ist, wie kann ich mit weniger Arbeit mehr Geld verdienen? Das sind alles drei für einen Unternehmer sehr, sehr gute. Du darfst es nicht jedem sagen, aber ich glaube hier, wie gesagt, das sind wahrscheinlich 90% sind Unternehmer, die zuhören und die werden mit dem Schmunzeln das hinnehmen und sagen, ja gut, so tick ich. Witzig ist ja, ich sage immer, ich bin faul grundsätzlich, aber seit ich 18 bin, glaube ich, arbeite ich selten unter 10 Stunden am Tag, oft 12 oder 14. Ich habe es jetzt die letzten 1-2 Jahre ein bisschen runtergefahren, unter 10. Aber davor habe ich mein Leben zwischen 10 und 14 Stunden gearbeitet. Habe aber immer gesagt, Mensch, wie kann ich mit weniger Aufwand mehr Geld verdienen? Aber ich bin irgendwie noch nicht so Multimillionär geworden oder so. Aber auf deine Frage zurück, warum ist das der meist unterschätzte Beruf? Schau, André, wenn ich draußen Handelsvertreter, wir machen jetzt am 14. März in Stuttgart wieder einen Fachvortrag über erfolgreiches Handelsvertretergeschäft vor 80 Unternehmen. Und ich weiß, dass von den 80 Teilnehmern dort, die da im Saal sitzen, 75 oder 70 denken, ja, der Handelsvertreter, das ist der, der mit der Aktentasche bei der Oma den Fuß in die Türe stellt und deren Vorwerkstaubsauger verkauft. So, das ist so noch das getragene Bild irgendwie aus den 80er, 90er Jahren. Das hat da schon nicht gestimmt. Aber wenn überhaupt, hat es vielleicht da noch ein bisschen reingepasst, weil du mal gehört hast, dass es sowas vielleicht mal gab. Aber der Punkt ist natürlich, Handelsvertreter, wenige wissen, ein Viertel aller technisch gehandelten Waren, ein Viertel in Deutschland, gehen irgendwann durch die Hand eines Handelsvertreters oder einer Handelsvertreterin. Ein Viertel aller Waren. Das sind Mengen, das ist unfassbar. Wir haben so viele mit einem hohen technischen Verständnis Handelsvertretungen. Wir haben so viele Handelsvertretungen, die Ingenieure, Techniker, Meister sind, die so spezialisiert sind auf deren Nischen und auf deren Produkte oder auf deren technische Produkte. Das ist, ich sag, wenn da eine Partnerschaft entsteht zu einem Unternehmen, kann das so schnell eine Zufuhr von Wissen und von Expertise in ein Unternehmen sein, ohne dass die ein Jahr oder zwei dran rumschrauben müssen und auf Schulungen schicken. Und dann weißt du immer noch nicht, ob der bleibt und. Ja. Also ist die Idee einer Handelsvertretung eine sensationell tolle, für beide Seiten übrigens. Also weil der Handelsvertreter hat sich entschieden, ich mag mein eigener Boss sein und wenn ich am Freitag nicht zum Arbeiten gehen will, dann gehe ich halt am Samstag oder mache irgendwann anders was oder bin auf einer Geburtstagsfeier, whatever. Er führt sich selbst. Und für den Unternehmer natürlich, sage ich jetzt mal, weil in den meisten Fällen werden wir als Handelsvertreter auf Erfolgsbasis bezahlt. Das heißt, da scheppert's richtig. Ja. Also wenn es Erfolg gibt, werde ich halt ums Zwei- oder Dreifache so stark bezahlt wie der normale Key-Accounter oder der normale Verkäufer. Aber ansonsten ist es mein Risiko. Und aus dem Grund, Handelsvertretergeschäft wird so enorm unterschätzt und völlig falsch eingeschätzt. Also ich merke das manchmal auch bei wirklich Menschen, die einen hohen Bildungsgrad haben und sowas, die haben Vorstellungen von Handelsvertretungen. Ja. Dann denke ich, ja, das ist jetzt eher so im Bereich Märchenland angesiedelt, was sie da so an Vorstellungen mit sich rumtragen. Und ich habe einen Handelsvertreter aus dem Pott oben im zweistelligen, der macht der war bis vor einem Jahr allein und jetzt mit seinen zwei Söhnen, der macht im zweistelligen Millionenbereich Umsätze. Unfassbar.
Ja.
Unfassbar. Ja. Und es gibt, ich kenne einen Handelsvertreter oberhalb vom Saarland, der macht, ich sag mal, eine 500.000 Umsatz, aber als One-Man-Show, aber der verdient, also ich sag mal, 150, 160.000 mit einer 500.000 Umsatz.
Ja.
Der macht das Geschäft 40 Jahre, wenn ich zu dem sage, also der ist bei einer Organisation oder bei einem Unternehmen, das ich selbst seit fast über 7 Jahre jetzt schon betreue, aus Regensburg. Und wenn ich sage, komm, wir machen ein Handelsvertretertreffen, wir treffen uns alle 3 Monate mal zu einem Videoformat, so wie wir jetzt gerade. Und wenn ich dann sage, du, wir treffen uns um 5, dann sagt er, oh Ralf, lass uns bitte 5:30 machen. Ich komme um 5:30 heim. Und das macht er seit 40 Jahren. Ich meine, deshalb ist er so erfolgreich.
Ja.
Weißt du, und dann macht seine Frau, macht immer die Technik, so wie vorhin gerade die
Silke
bei mir.
Wie bei euch.
Ja, genau, wie bei uns auch. Und dann kommt seine Frau und dann sagt, ja, hallo und so zusammen. Und dann sind schon 10 Teilnehmer da.
Ja.
Und dann ist es 17.29 Uhr. Und dann geht hinten die
Tür
von dem Arbeitsplatz, geht die Wohnungstür hinten auf. Und dann kommt er rein, stellt seinen Pilotenkoffer hin, setzt sich an den Bildschirm und ist genau 17.30 Uhr da. Und deshalb ist er so erfolgreich, weil er seit, und der arbeitet vielleicht noch. Also ich weiß, einen Tag arbeitet er nicht mehr.
Okay.
In der Woche gar nicht mehr. Und glaube, eineinhalb. Lass ihn doch 30 Stunden arbeiten, vielleicht 25. Aber da, wo er arbeitet, kommt er um 17.30 Uhr heim. Nicht um 16.30 Uhr, nicht um 16.45
Uhr. Ja, okay.
Ist getaktet.
Stark.
Also, weißt, beides gibt's und das finde ich so stark am Handelsvertretertum, dass ich sag so ein bisschen Pippi Langstrumpf, also bitte verzeiht's mir jetzt, du musst schon was können und du musst schon ein gewisses unternehmerisches Talent mitbringen und du musst schon natürlich eine Hartnäckigkeit mitbringen. Aber wenn du das kannst, wenn du ein Top-Verkäufer bist, wenn du ein guter Unternehmer bist oder unternehmerisch denkst und wenn du noch eine technische Expertise hast, wo du 3, 4, 5 Produkte gut bedienen kannst, die sich vielleicht gut vom Portfolio ergänzen, boah, also denn ist Handelsvertreter für den Handelsvertreter auch, also Handelsvertretertum auch für den Handelsvertreter kann eine wundervolle Geschichte sein und ich feiere das total, weil die Leute einfach auch ihr berufliches oder ihr Erfolgsschicksal in die eigene Hand nehmen und ich Hut ab bei jedem.
Das ist ja das, was mich einfach so fasziniert. Das ist wirklich dieser Aspekt Unternehmertum, weil oftmals, und wir kommen natürlich aus dieser Image-Geschichte. Das war ja auch ein wesentlicher Treiber, warum wir überhaupt Handelsvertreter Heroes ins Leben gerufen haben. Und auch der Begriff Heroes war jetzt nicht einfach mal so gewürfelt, sondern stellt schon das dar, wie wir auch diese Zielgruppe, diese Zunft auch wirklich sehen. Denn wir sprechen von Vollblut-Unternehmern, nicht nur die Kategorie einfach Vertriebler, wie so irgendwie gedacht wird. Ja, die machen halt ein bisschen Vertrieb, die verkaufen Produkte. Nee, du musst ja als Handelsvertreter oder als Industrievertretung, du musst von A bis Z alles machen. Deine Prozesse, dein ganzer Auftritt, dein Marketing, Vertrieb, deine Geschichte mit Buchhaltung, es fällt halt eben alles da rein. Und somit ist das Hardcore-Unternehmertum eben auch dabei. Und das begeistert mich eben dabei. Aber trotzdem gibt es halt diese Image-Geschichte, wie du das auch sagst. Man kommt ein bisschen aus einer Staubsaugerwelt oder das Verständnis ist einfach noch ein anderes. Und wir hoffen ja auch hier mit diesem Format ein bisschen aufzuräumen und einfach auch Leute, Protagonisten vorzustellen, die halt eine ganz andere Story irgendwie auch verkörpern und ein ganz anderes Bild auch verkörpern. Und ich glaube, da gibt es ganz viele, weil sonst hätten wir jetzt nicht schon über 100 Folgen hier gemacht. Das heißt, die gibt es da draußen und du hast eben auch Zugang zu denen. Und das finde ich total spannend. Aber bleiben wir noch mal kurz bei dem Punkt, wenn du gehst ja sehr stark.
Nur kurz die Heizung außen.
da wird schon zu warm, ja. Ja. Nochmal kurz in die Richtung zu den Unternehmern, weil ich fand das eben, du sagtest das, wenn du jetzt vor 80 Unternehmern sprichst, bei 70, 75, also dieser Vertriebsweg, Handelsvertretung ist gar nicht so im Mindset von Unternehmenslenkern auch so drin, wird gar nicht gesehen?
Nein. Also im Moment genießen wir im Handelsvertretergeschäft eine absolute Renaissance. Warum? Weil die Unternehmen, also viele, die ich kenne, im Moment, wir waren bei einem Weltkonzern. Vor 3 Wochen habe ich meinen größten Kunden dabei unterstützt in einem Jahresgespräch mit einem der größten Konzerne weltweit. Und der jammert auf dem Niveau, die kaufen nur noch die Hälfte an Produktionslinien ein und so weiter weltweit. Mhm. Also da reden wir über Zahlen von 2,2 Milliarden EK auf 1,1 Milliarden EK runtergeschraubt. Die versuchen alles intern zu bauen, was die früher extern vergeben haben. Und da hängen jetzt natürlich tausende
externe Unternehmen dran. Also das heißt, im Technikbereich, Automobilsektor, Maschinenbau und sowas, ist vieles gerade rückläufig oder wird neu gedacht. Und es wird bei schlauen Unternehmern, die denken natürlich, warte mal. Ich habe 5 Key Account Manager, davon ist einer sehr erfolgreich. Die anderen 4, ich weiß gar nicht, was die genau machen. Die beziehen aber Bezüge zwischen 50 und 80.000 fix plus noch ein bisschen variables Einkommen plus 3er BMW plus Tankkarte plus Sozialversicherungsgeschichten und so weiter.
150, 200k irgendwie im Jahr, genau.
Ja. Also lass das 100 sein. Also 100 geht fast gar nicht mehr mit Sozialabgaben, Auto und allem, aber sagen mal 100 bis 150. Selbst wenn du das, was für eine große Zahl, für mich eine große Zahl einfach und für kleine, mittlere Betriebe, auch mit 100 Leuten, ist das eine riesige Zahl. Und dann sagen die eiern da draußen rum, müssen nicht wirklich abliefern. Und deshalb erlebt aus unserer Sicht im Moment seit 1,5 Jahren, und das ist schön, erlebt das Handelsvertretertum, ich mach's mal anders, selbstständige Handelspartner erleben natürlich eine starke Renaissance gerade, und das ist gut, weil die Wertigkeit eine andere wieder annimmt und eine viel, viel bessere annimmt aus meiner Sicht und Reflexion. Und der Punkt ist, dass kleine, mittlere Betriebe zu mir kommen und sagen, Herr Behnke, können wir da was machen? Ich bin eigentlich, und dieser fast jeder, also von 10 kommen 8 und sagen, Herr Behnke, ich will eigentlich gar keine Handelsvertretung machen. Ich sage, okay, echt, warum? Und dann kommen viele Sachen. Ich habe gehört, dass kommen blöde Sachen. Ich habe vor 10 Jahren mal 2 Handelsvertreter gehabt, das hat nicht funktioniert. Dann sage ich, okay, wie haben sie denn das gemacht? Wie haben sie da, da haben wir halt gesagt, die kriegen 10%. Sag ich, ja, und sonst Schulungen, Verkaufsunterlagen, Verkaufsunterlagen, also es ist nicht mal übertrieben, Verkaufsunterlagen haben wir keine, Schulungen haben wir keine gemacht, der hat ja gesagt, der kennt sich aus in dem und dem Thema, dann sage ich, ey, Leute, aber dann sage ich, schau, ein Handelsvertreter ist ein Mensch wie Sie, wie ich, sage ich, der mag Aufmerksamkeit, der mag Wertschätzung, das ist ein Mensch, da steht ein Mensch dahinter, hinter dem Unternehmen. Steht ein Mensch, hallo. Dann sage ich, wenn du einen neuen Key-Accounter einstellst, stellst du den ja auch nicht ein und sagst, hier, hast einen Prospekt, lauf zu, kriegst 10%, machst du ja auch nicht, kümmerst dich ja auch. Dann sage ich, und so will doch der Handelsvertreter auf Augenhöhe behandelt werden oder will eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Das soll kein billiger Verkäufer sein. Das ist übrigens was wir testen tatsächlich und was wir abfragen, was wir analysieren, bevor wir mit einem Unternehmen in eine Partnerschaft gehen oder als Kunde aufnehmen, durchläuft der 2 Analysen, wir nennen das Orientierungsgespräch, das geht etwa eine Dreiviertelstunde.
Okay.
Beim Orientierungsgespräch von 3 Gesprächen sagen wir, mindestens bei einem, also ein Drittel sagen wir, Herr Kleve, das Handelsvertretergeschäft ist, für Sie sind Angestellte besser.
Okay.
Weil ich merke immer noch, dass viele, viele Unternehmen denken, ich hole mir einen billigen Verkäufer oder ich hole mir eine billige Arbeitskraft, weil es am besten, er kann ja vielleicht, keine Ahnung, noch die Wartung an irgendeiner Maschine machen oder vielleicht mein Auto noch waschen, keine Ahnung, was die sich manchmal vorstellen, das sind also mitunter gruselige Gedanken dabei. Die spinnen wir nicht weiter und die spinnen wir auch nicht mit. Das ist auch okay, wenn die damit klarkommen, aber bei uns, ich habe ja 2, also meine Kunden bestehen ja aus 2 Gruppen. Klar. Das sind die Handelsvertretungen, ganz vielschichtigen, unterschiedlichen, wie das Bild da hinten zeigt.
Ja.
Aus ganz vielschichtig, das sind die Handelsvertretungen, die bezahlen unser Gehalt natürlich nicht. Das macht der Unternehmer. Ja. Aber weißt André, wenn ich sowas zulasse oder würde sowas Nährboden geben, dass wir solche Vermittlungen zulassen, dann sagen unsere Handelsvertreter, Herr Behnke, Sie brauchen mich nicht mehr, oder das macht bei uns
Frau
Witschel, also Sie brauchen mich nicht mehr anrufen, also war ja unterirdisch. Das heißt nicht, dass bei uns jede Vermittlung passt und dass jedes und immer alles super. So ist das Leben nicht. Also auch nicht im Handelsvertretertum. Da passt manchmal auch was nicht. Aber ich versuche schon auszuklammern das und versuche den Leuten schon zu sagen, haben sie Ressourcen, dass sie eine gewisse Aufmerksamkeit haben, dass jemand da ist, der den Jungs und Mädels die Welt da erklärt, die technische Welt, die Admin-Welt, dass die Abrechnungen ordentlich funktionieren. Ich sage immer, Leute, wenn der einen Auftrag macht, guckt, dass ihr so schnell wie es geht die Rechnungen bezahlt, die der Handelsvertreter euch schickt zum Beispiel. Das finde ich Usus. Also wenn du eine Ware auslieferst oder eine Software auslieferst oder wenn ich einen Unternehmensplan oder einen Marketingplan ausliefer, ich mache sogar nur per Vorkasse. Also ich will mein Geld vorher, weil Ich habe gar keine Lust auf Forderungsmanagement. Ja. Aber warum denken manche, den Handelsvertreter soll es
machen wir mal am Ende. Monate?
Ja. Warum sollten der Bank spielen? Also wir haben da schon ein bisschen eine spezielle, vielleicht eine spezielle Auffassung. Wobei ich finde die gar nicht speziell. Ich finde die einfach normal.
Ja, aber finde ich super, super interessant, wie ihr das auch beleuchtet, wie du diese Welt auch so siehst. Und ich würde das ganz gerne nochmal ein bisschen in der Tiefe auch mal mit dir beleuchten. Deswegen haben wir auch schon im Vorfeld gesagt, dass wir nochmal eine zweite Episode machen, wo wir nämlich genau da nochmal reingehen und uns mal anschauen aus einer Unternehmenssicht, wie muss ich mich eigentlich aufstellen, damit so eine Zusammenarbeit mit einem Handelsvertreter auch vernünftig läuft. Da waren gerade schon ein paar Punkte bei, aber lass uns da nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Fände ich total spannend, lieber Ralf.
Also vielleicht darf ich noch einen Satz
gerne da anfügen,
weil das, was du mir jetzt gerade da gibst, also für unsere zweite Folge oder für unsere zweiten Take hier.
Ja.
Ich habe auf dem Fachvortrag, was ich vorher erwähnt habe in Stuttgart, was wir jetzt dann haben mit einem Fachanwalt und mit so einem Online-Marketing-Spezialisten und so weiter, da gibt es eine Folie, die ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist wir haben dafür 2021, glaube ich, habe ich dafür einen deutschen Beraterpreis bekommen. Da haben wir so ein Windkraftmodell gebaut. Und damit versuche ich zu erklären, ein Windkraftmodell, das auf der einen Seite komplett volle Flügel hat. Also das sind vier Rotoren, also vier Rotorblätter. Das sind die Standardprozesse, vier vertriebliche Standardprozesse. Und die einzelnen Lamellen sind die Teilprozesse in diesem Vertriebsprozess des Handelsvertretergeschäftes. Und was ich sehe da draußen ist das: Die Leute denken, ich habe einen schlechten Handelsvertreter. Nein, Handelsvertreter hat nicht funktioniert. Meine Handelsvertreterin ist nicht richtig gelaufen. Die hat nicht das. Weil sie zeigen immer mit dem Finger gleich auf die anderen. Aber was wir tatsächlich feststellen, ist, dass also mindestens 50% von Misslingen oder von nicht erfolgreichem Handelsvertretergeschäft an dem Rahmen liegt, dass das Unternehmen nicht bringt. Also das heißt, keine ordentlichen Rahmenbedingungen, keine ordentlichen Gebietsregelungen, keine ordentlichen Provisionsthemen, keine Prämien. Prämien sind manchmal viel besser als, kannst du gewisse Dinge auch steuern und sowas. Ja. Und Handelsvertreter mögen Prämien, um gewisse Ziele noch zu erreichen. Beispielsweise, es gibt so viele sind es gar nicht, aber es gibt eine Handvoll Themen, die kannst du in Prozessen abbilden, aber die fehlen den Unternehmen. Dann bringen die Rahmenbedingungen nicht zustande und dann war es der Handelsvertreter, der nicht funktioniert hat. Also deshalb finde ich den Ansatz, was du sagst, wenn wir das in dem zweiten Thema behandeln dürfen, super gern. Also das ist für mich ein hoch emotionales Thema, weil so oft der Unternehmer gleich mit dem Finger draußen hat und sagt, ja, ich habe zwei.
Hat's ja nicht gebracht.
Der hat das nicht gebracht. Aber weißt du, da waren so viele Sachen und dann telefoniere ich mit dem Handelsvertreter und ich höre so oft, Ralf oder Handelsvertreter rufen mir an und sagt, Ralf, ey, vermittel nie mehr das Unternehmen an jemanden. Seit 3 Monaten warte ich auf ein Angebot. Da hat ein Verkäufer Lust drauf. Da hat ein Verkäufer, also
richtig,
ich bin
richtig gut,
ich habe ein Verkäuferherz, so ein großes Verkäuferherz. Da hast du als Verkäufer mal richtig Lust drauf. Du bringst Neukunden an, du bringst Interessenten an und dann kriegen die kein Angebot.
Ja.
Sehr und in schön. Der Regel gibt es ja ein Produkt nur ein einziges Mal auf dem ganzen Weltmarkt.
Meistens ist das so. Aber da gehen wir nochmal in die Tiefe drauf ein, lieber Ralf. Da freue ich mich drauf. Sehr schön. Erstmal vielen, vielen Dank für die vielen persönlichen auch Anekdoten, die hier dabei waren. Ich glaube, vor mir sitzt halt ein Unternehmer durch und durch mit einer ganz ausgeprägten Leidenschaft für Vertrieb. Auch das war zu merken. Und ich freue mich auf unsere zweite Aufnahme und bin gespannt, was da noch bei rumkommt. Ja?
Ich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf nochmal.
Ich habe zu danken. In Hamburg sagt man Tschüss, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.